Ich möchte zunächst von einem Wunder berichten. In einer Straßenbahn fahren in einem Abteil drei Wissenschaftler. Ein Biologe, ein Physiker und ein Mathematiker. Sie sitzen allein dort im Abteil und dann an einer Haltestelle, da steigen 10 Leute ein. Und sie haben genau nachgezählt, das waren 10 Leute. Und jetzt fahren sie ein Stück weit gemeinsam mit der Straßenbahn, aber irgendwann an einer Haltestelle, da steigen von denen, die zugestiegen waren, 11 aus. Da sagen die drei Wissenschaftler, die noch sitzen geblieben waren, ja, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Wie können wir das erklären? Da sagt der Biologe, ist gar kein Problem. Die haben sich inzwischen vermehrt. Jetzt kommt der Physiker dran. Er sagt, für mich ist das ganz anders zu lösen. Das ist einfach eine Frage der Messungenauigkeit. Und jetzt kommt der Mathematiker zum Zuge und er sagt, nun, was wollt ihr, was seht ihr da für ein Problem? Wenn bei der nächsten Haltestelle wieder einer dazusteigt, dann stimmt die Bilanz wieder. Und hatte jeder auf seine Weise dieses Wunder gelöst. Wir wollen uns heute auch mit einem Wunder beschäftigen, aber ganz anderer Art, nämlich mit dem Ursprung und dem Ziel des Menschen. Das ist eine Frage, die sehr viele Menschen bewegt und wir suchen alle eine verbindliche Antwort darauf. Woher kommen wir eigentlich? Die Wissenschaft hat immer wieder versucht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Und Jacques Monod, der bekannte Nobelpreisträger aus Frankreich, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zufall und Notwendigkeit. Aber man muss feststellen, dass Zufall und Notwendigkeit absolut nichts zu Wege bringen. Jedenfalls nichts, was in Richtung des Lebens hindeutet. Und so schrieb ein anderer, nämlich der Biochemiker Ernest Cahen, und er fasste alle diese Bemühungen, das Leben zu erklären auf der Basis der Materie, wie folgt zusammen. Es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ein merkwürdiges Denken also. Die Paläontologen versuchen aus Knochenstückchen die Geschichte der Menschheit zu rekonstruieren. Und man schätzt, dass für die Rekonstruktion von 100 Generationen durchschnittlich nur ein paar Knochen zur Verfügung stehen. Ein Paläontologe, der davon total frustriert war, fasste alle diese Bemühungen dann wie folgt zusammen. Und er sagte, wenn wir versuchen, das Leben unserer Vorfahren zu rekonstruieren, dann ist das so, als ob wir aus dem Gebiss eines Germanenfürsten, dem Handgelenk eines mittelalterlichen Ritters und der Hüfte einer Köchin aus der Bismarckzeit die deutsche Geschichte erklären wollten. Also unmöglich. Die Wissenschaft kann uns nicht erklären, woher das Leben kommt. Das ist die Bilanz aller dieser Bemühungen. Vielleicht muss man bei der Philosophie nachfragen. Der bekannte Philosoph Schopenhauer hat einmal gesagt, wenn wir über die Frage des Lebens nachdenken, dann müssen wir das Wort Leben rückwärts lesen. L-E-B-E-N, rückwärts gelesen N-E-B-E-L. Nebel. Das Leben, sagt er, kommt aus dem Nebel. Das soll heißen, wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, woher das Leben kommen kann. Es ist so komplex und so unvorstellbar, dass wir keine Antwort geben können. Wenn meine Uhr kaputt ist, werde ich nicht zum Metzger gehen, sondern zu einem Uhrmacher. Und wenn wir eine verbindliche Antwort wissen wollen, woher das Leben kommt, dann müssen wir zu dem hingehen, der Experte für Leben ist. Und das ist der Schöpfer. Gott hat gesagt, ich bin das Leben. Und sein Sohn hat sich auch so vorgestellt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dort werden wir die Antwort finden. Und darum möchte ich uns den Text lesen, den wir auf der ersten Seite der Bibel finden. Das ist die verbindliche Antwort, woher die Welt kommt und auch woher das Leben kommt. Ich lese einige Auszüge aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und nun von Vers 14. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde, und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach, es wimmle das Wasser von lebendigem Getier. Und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt. Ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Das war der Schöpfungsbericht, wie wir ihn in der Bibel auf der ersten Seite lesen. Aber hier stellt sich gleich die Frage, können wir heute im 21. Jahrhundert diesem Bericht der Bibel glauben? Stimmt das auch im Angesicht aller Forschungen, die wir haben, aller Erkenntnisse, das, was hier in einem so alten Buch geschrieben steht? Ein Freund von mir war im Krankenhaus und er hatte seine Bibel mitgenommen und die lag dort auf dem Nachttischschrank. Und dann kommt der Arzt dort und er sieht die Bibel dort liegen. Und er sagte dann, sagen Sie mal, Sie haben da die Bibel liegen, lesen Sie etwa darin? Ja, sagt mein Freund, natürlich, darum habe ich sie ja mitgebracht. Ja, sagt der Arzt, aber wissen Sie, das ist ja so ein altes Buch, das ist ja wissenschaftlich völlig überholt. Das kann ich Ihnen genau erklären. Schauen Sie mal, in Ihrem Buch steht ja geschrieben, dass Gott aus der Rippe des Mannes eine Frau gemacht hat. Das kann ich Ihnen als Arzt genau erklären. Wissen Sie, dann muss ja der Mann eine Rippe weniger haben als die Frau. Da sagt mein Freund, Herr Doktor, das haben Sie noch nicht zu Ende gedacht. Stellen Sie sich einmal vor, sagt er, Sie haben hier im Krankenhaus einen Patienten und ihm wird ein Bein amputiert. Und den schicken Sie nachher geheilt nach Hause und zu Hause angekommen zeugt er einen Sohn. Herr Doktor, wie viele Beine wird der Sohn haben? Da staunte der Arzt über so viel Weisheit. Und er dachte, da ist doch mehr dran an diesem Buch, an dieser Bibel. Und sie haben dann ein langes Nachtgespräch gehabt über die Bibel. Etwa so, wie Jesus das Gespräch in der Nacht gehabt hat mit Nikodemus. Es lohnt sich also, nachzudenken über das, was hier geschrieben steht. Und wir haben nichts aufzugeben von diesem Wort. Der bekannte englische Erweckungsprediger hat das einmal beispielhaft an einer kleinen Geschichte deutlich gemacht. Was passiert, wenn wir Teile der Bibel aufgeben? Und er hat das deutlich gemacht an einer Geschichte in Russland, indem er sagt, wir fahren mit einem Karren über die Steppen Russlands. Die Pferde werden wild angetrieben, aber die Wölfe sind dicht hinter uns her. Da sind sie. Könnt ihr nicht ihre feurigen Augen sehen? Die Gefahr ist dringend. Wir müssen etwas tun. Da wird vorgeschlagen, dass wir ein oder zwei Kinder hinauswerfen. Bis sie das Baby gefressen haben, werden wir einen kleinen Vorsprung gewonnen haben. Aber sollten sie uns wieder einholen, was dann? Nun, tapferer Mann, wirf deine Frau hinaus. In der Bibel steht doch in Hiob 2, Vers 4, alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Wir müssen nur dazu wissen, was hat der Teufel gesagt. Spurgeon will uns damit Folgendes deutlich machen. Gebt irgendeine Wahrheit von der Bibel auf und die Wölfe werden die nächste Wahrheit verlangen, das aufzugeben ist. Und es bleibt von der ganzen Bibel nichts mehr übrig, als nur noch die Buchdeckel. Die Wölfe sind sehr begierig. Und so ist es dann in der Theologie weitgehend heute geschehen, dass man eine Wahrheit nach der anderen aufgegeben hat, insbesondere, und damit fing es an, dass man den Schöpfungsbericht der Bibel aufgegeben hat. Hinaus damit, wir ersetzen das durch andere Ideen. Man hat gar nicht gemerkt, was man dabei gemacht hat. Man hat der Bibel die Basis entzogen. Wie wollen wir dann noch sagen, wir brauchen Jesus Christus zu unserem Heil, wenn wir die erste Seite der Bibel verworfen haben? Was ist das denn für ein Geschehen? Wenn die erste Seite der Bibel nicht wahr ist, dann ist das Neue Testament auch nicht wahr. Und dann ist irgendetwas, was über David und Mose gesagt wird, auch nicht wahr. Es ist ja in demselben Buch geschrieben. Und es ist von demselben Gott autorisiert. Es ist jeder Satz der Bibel autorisiert. Da haben wir gar keinen Grund und auch gar kein Recht, irgendetwas aufzugeben. Es stimmt alles oder gar nichts. Und wenn jemand sagt, er sei Christ und glaubt nicht allem, was geschrieben steht, dann muss ich das deutlich sagen, dann ist er kein Christ. Das ist dann seine eigene Vorstellung. Paulus hat gesagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Und das war damals das vorliegende Alte Testament. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Er glaubt allem. Und das ist die Basis. Wenn jemand sagt, er ist Christ und hat diese Basis nicht, dann ist er auch kein Christ, dann ist er irgendetwas. Hat er eine Mixtur gemacht aus eigenen Gedanken oder was auch immer. Ein Christ ist derjenige, der allem glaubt, was geschrieben steht. Und Jesus hat gesagt, und so betet er in Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit. Und damit ist alles gemeint. Und auch eingeschlossen das, was im ersten Kapitel der Bibel steht. Hatte neulich mal jemand geschrieben in einem Leserbrief, und das fand ich gut, er hat gesagt, wenn die Bibel schon in einer so grundlegenden Frage wie der Entstehung des Menschen irrt, warum sollen dann die übrigen Aussagen der Bibel richtig sein? Hat er richtig getroffen. Stimmt genau. Das ist genau die Logik. Wenn das nicht stimmt, aus welchem Grunde sollen andere Dinge wahr sein? Aber glücklicherweise können wir sagen, es ist alles wahr. Und das ist eigentlich die Revolution in unserer Zeit, dass wir wissen dürfen, alles ist wahr. Ich bin selbst durchgegangen durch diese riesige Anfechtung, dass das nicht wahr ist. Als Kind waren wir in Niedersachsen auf einem Dorf und da lebte eine Schwester, die von Dorf zu Dorf zog mit ihrem Fahrrad und Kranke betreut hat. Aber am Sonntagmorgen hat sie den Kindern Geschichten erzählt. Und die Jungs aus dem Dorf, die kamen zu mir und sagten, als wir dorthin kamen, ja, willst du nicht mal mitkommen dort zu den Geschichten, die die Schwester Erna erzählt? Naja, habe ich gedacht, ich habe eigentlich keinen großen Bedarf an Dornröschen und Schneewittchen und all diese Geschichten. Was soll ich da eigentlich? Aber nun hatte ich an dem Sonntagmorgen nichts vor, dann dachte ich, gehst du mal mit. Und dann war ich erstaunt, in ihrem ganz kleinen Zimmer, nur 5 Quadratmeter, das war einschließlich Wohnzimmer und Küche und Schlafzimmer, alles in einem. Aber da hat die erkannt, was wichtig ist. Und sie hat uns Kindern aus dem Dorf Geschichten aus der Bibel erzählt. Und sie hat uns die Geschichten lieb gemacht, die dort stehen. Sie hat uns viele Geschichten aus dem Alten Testament erzählt. Und sie hat uns von Jesus erzählt und von Petrus und all das, was dort geschrieben steht. Und ich muss sagen, das ging tief in mein Herz hinein. Das hat mich sehr bewegt, was dort stand. Und ich war erstaunt, wie das so in mein Herz hineinging. Auch die Lieder, die gesungen wurden, habe ich bis heute nicht vergessen. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nun immerhin. Oder Gott ist die Liebe. Und diese Lieder haben wir gesungen. Und wenn Sommer war, dann gingen wir draußen raus, auf wo die Wiesen sind. Und dort die Eichen standen im Schatten unter den Eichen, haben wir das gesungen. Und dann hat sie uns diese Geschichten erzählt. Und dann zogen wir weg. Und dann kamen wir ganz woanders hin. Und dann bin ich durch die Schulmühle, möchte sagen, fast gedreht worden. Und dann wurde alles in Frage gestellt. Durch die Aufklärung. Durch die Geschichten von Nathan dem Weisen, dass das alles relativiert wurde und alles nicht stimmt. Und da habe ich immer zurückgedacht an jene Zeit bei der Schwester Erna, habe ich gedacht, schade, dass diese Geschichten der Bibel nicht wirklich wahr sind. Das wäre so schön gewesen, wenn die wahr gewesen wären. Die waren ja sehr gehaltvoll, aber nun ist alles kaputt. Und so lebte ich damit. Bis dann 1972 in der Stadthalle in Braunschweig, wo so eine Veranstaltung war, wie hier, heute an diesem späten Nachmittag. Und da war ein Mann, und da merkte ich gleich an den ersten Sätzen, der glaubte der ganzen Bibel, und er holte das raus, was da zu sagen ist. Und er rief diejenigen, die in der Halle waren, Leute, es geht hier um alles oder nichts. Entweder habt ihr alles gewonnen, oder ihr habt alles verloren. Entweder habt ihr ewiges Leben, oder ihr habt eine ewige Verlorenheit. Das steht in diesem Buch drin, in diesem Wort. Das hat er verkündigt und hat uns gerufen. Leute, trefft eine Entscheidung. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen, weil mir bewusst war, es geht wirklich um alles oder nichts. Es geht auch um die ganze Bibel. Und dann war auf einem Schlag, in einem Moment kann ich fast sagen, die ganze Bibel für mich wieder wahr geworden. Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Das war für mich der Schlüssel. Und wenn Jesus die Wahrheit ist und er sich zum Alten Testament und zu allem, was geschrieben war, wenn er dazu stand, war alles automatisch wahr. Es kam jetzt nur noch darauf an für mich, das alles einmal zu lesen, diese Informationen anzunehmen und zu erkennen, was dahinter steckt. Ich habe dann sehr intensiv die Bibel gelesen, ich weiß gar nicht wie oft, mit Farbstiften, Rotstift, Blaustift, Grünstift, alle möglichen Farben und habe angestrichen, was mir wichtig war und war erstaunt, wie viele Fragen, die ich hatte, dort ihre Antwort fanden. Und das kam dazu, das, was dort steht, ist wahr. Ich kann dem allem glauben. War eine Revolution in meinem Leben. Und darum freue ich mich so, dass ich das heute weitergeben kann, schon seit etlichen Jahren und anderen das auch versuche, deutlich zu machen. Die Bibel fängt hier an, nicht mit einem Gottesbeweis, wie das vielleicht ein Philosoph haben möchte, sondern sie fängt an mit einem Axiom. Da wird ein Satz fest eingerammt, da steht, am Anfang schuf Gott. Da steht's. Das ist der Satz, der am Anfang richtig wie so ein Baumstamm eingerammt wird und der steht jetzt fest in der Brandung. Aber dieser Gott lässt es nicht dabei, sondern er nimmt Kontakt auf mit den Menschen. Er spricht zu Mose und zu David und zu vielen Menschen des Alten Testamentes. Und dann nachher schickt er seinen Sohn in diese Welt, Jesus Christus. Und er spricht zu den Menschen und viele Menschen haben eine Begegnung mit ihm. Und sie haben die Erfahrung mit diesem Gott gemacht. Und ich würde heute nicht hier in dieser Gemeinde stehen, wenn ich nicht glauben würde und nicht erfahren hätte, dass man diesen Gott ganz persönlich erfahren kann. Das ist keine Theorie, keine Philosophie, sondern das ist Leben. Darum steht auch in dem Psalmen, im Psalm 14, Vers 1 steht, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Ich freue mich immer, dass die Bibel auch so klar ist und so drastisch manchmal, dass sie sagt, das sind nur die Dummköpfe, die da sagen, das ist kein Gott. Es gibt keinen Gott. Man muss unvorstellbar dumm sein, um nicht zu glauben, dass es einen Gott gibt. Dazu braucht man viel Dummheit. Also wer sich Dummheit verschreibt, der wird das sagen. Wer aber diese Welt mit offenen Augen ansieht und die Komplexität der Zelle betrachtet und alles, was wir in dieser Welt sehen, diese vielen Millionen Details, die alle auf einen Schöpfer hinweisen und die geradezu danach schreien, die haben erkannt, dass es einen Gott geben muss, weil er sich in dieser Schöpfung so stark bezeugt hat. Gott schafft, wie wir sehen aus den Texten, aus dem Nichts. Kein Chemiker dieser Welt ist in der Lage, auch nur ein Milligramm Wasserstoff zu erzeugen oder ein Tausendstel Gramm Eisen. Kann keiner. Unmöglich. Niemand kann Materie erzeugen. Kann kein Mensch, kein Wissenschaftler. Gott tut das. Er schafft seine Werke ohne Ausgangsmaterial. Er braucht gar nichts. Wenn ein Künstler seine Werke schafft, wie Michelangelo oder wie sie alle heißen, dann brauchen sie einen Marmorklotz oder einen Baumstamm oder Pinsel und Farbe. Sie brauchen Ausgangsmaterial, um etwas zu schaffen, ihre Werke. Der Schöpfer nicht. Er macht und schafft durch sein Wort. Und darum lesen wir in Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Gott braucht keine Ausgangssubstanz, was er denn umwandelt, vielleicht noch im Erlenmeyer-Kolben schüttelt und dann umwandelt, wie das die Chemiker machen. Er braucht gar nichts. Er braucht nur sein machtvolles Wort, das spricht er in die Situation hinein, dann ist eine Welt fertig. Müssen wir uns mal vorstellen, was das für eine Gewalt ist. Das ist Vollmacht. Das müssen wir uns erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wie er das macht. Er spricht und dann geschieht es. Es werde und es ward, so haben wir es gehört im Schöpfungsbericht. Gott sprach und es geschah also. Und das soll heißen, es geschah sofort. Er ruft das Nichtseiende, wie wenn es da wäre. So lesen wir in Römer 4, Vers 17. Und damit meint er auch, Gott durch sein Allmachtswort ruft er auch Gottlose und macht sie augenblicklich zu Kindern Gottes. Das ist für mich immer ein Wunder, wenn jemand in eine solche Versammlung kommt und ist fern von Gott, von alledem, hat nie etwas von der Bibel gehört und erfährt jetzt den Ruf Gottes und sagt plötzlich ja. Und er geht nach Hause als ein Kind Gottes. Das ist großartig. Darum lohnt es sich, diese Botschaft zu sagen, weil wir das erleben, wenn wir diese Botschaft Gottes unverfälscht weitergeben, dann wird an den Menschenherzen das passieren, dass sie umkehren und den lebendigen Gott annehmen. Warum? Weil Gott in der Lage ist, aus Gottlosen Kinder Gottes zu machen. Gott kann aus Christen, die sich Christen nennen, aber keine sind, keine echte Christen machen. Kann er Nachfolger Jesu machen. Das kann nur der lebendige Gott. Er ruft das Nichtseiende, dass es dann plötzlich da ist. Wir sehen also, Gott schafft spontan. Sein Wort hat augenblickliche Wirkung. Im Schöpfungsbericht haben wir gesehen, dass Gott das alles in 6 Tagen gemacht hat. In 2. Mose 20, Vers 11, da heißt es, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Es gibt so ganz spezielle Leute, die sagen, na ja, die Millionen Jahre, die da von der Evolution gefordert werden, die bauen wir ein zwischen Vers 1 und Vers 2, da ist doch Platz genug. Und dann packen sie die Millionen Jahre dort rein und sagen, jetzt haben wir einen guten Kompromiss gemacht zwischen Evolution und Bibel. Nun können wir doch mit leben. Und das ist höchst gefährlich. Ja, das ist tödlich für das Evangelium. Warum? Wenn wir dort die Millionen Jahre reinbringen, wenn wir dort die geologischen Schichten unterbringen und die geologischen Schichten zeugen von Tod, Millionen und Milliardenfachen Tod, das ist das Zeugnis der Fossilien. Wenn wir die hineinbringen zwischen Vers 1 und 2, dann gab es den Tod schon bevor der Mensch da war. Das stimmt nicht. Der Tod kam in diese Welt als Folge der Sünde. Wir drehen das ganze Evangelium um und kein Mensch versteht nachher noch, warum Jesus überhaupt in diese Welt kommen musste. Schmeißen wir solche Ideen radikal weg, wirklich radikal. Wenn wir solche Bücher haben, weg damit. Sie haben nichts zu suchen. Zur Information, dass man weiß, was die Menschen für einen Unsinn gedacht haben. Dazu ist es gut, aber mehr nicht. Nicht, dass wir aus solchen Büchern lernen. Wir bleiben bei dem geschriebenen Wort, das die Bibel uns sagt, und erkennen dadurch die Größe Gottes. Er hat wirklich alles geschaffen in 6 Tagen. Und zwar sind das nicht irgendwelche anderen Tage, hat mir jemand mal gesagt, na ja, spielt doch keine Rolle. Im Psalm 90 steht doch geschrieben, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Ja, Moment mal, da spricht ja Gott von sich selbst. Bei ihm ist das so. Wenn er sich die Zeitachse ansieht, dann ist das für ihn ein einziger Blick und er kann 1000 Jahre sehen, gar keine Frage. Er kann sich aber auch einen Tag so genau und so präzise ansehen, als wären das 1000 Jahre, wie es im Petrusbrief steht. Auch das ist möglich bei ihm. Wenn wir solche Bibelmathematik machen und vom Psalm 90 das rüberziehen in 1. Mose 1, und dann müssten wir mit selber Konsequenz das rüberziehen ins Neue Testament, wo der Jesus sagt, ich werde in 3 Tagen auferstehen. Das würde bedeuten, dass er in 3000 Jahren aufersteht. Er wäre heute immer noch nicht auferstanden. Aber ich freue mich, dass ich einen lebendigen Jesus Christus verkündigen kann, der wirklich am 3. Tage von den Toten auferstanden ist und der lebt. Und dass unser Leben abhängig ist von dieser Person, von diesem auferstandenen Jesus Christus. In den Geboten vom Sinai wird darum die Klammer rumgezogen über die ganze Schöpfung, wenn es heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag, da ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Jetzt kommt die Begründung dafür, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Das wäre der blanke Hohn, wenn Gott hier uns die erklärt, dass wir 6 Tage arbeiten sollen, am 7. ruhen und vergleicht mit der Schöpfung, die aber Millionen Jahre gedauert hat. Das kann nicht sein. Sondern wenn Gott das sagt, dann stimmt das so. Und wenn er das so vergleicht, dann ist das wirklich Wahrheit, die uns hier verkündigt wird. Vor einiger Zeit gab es eine Podiumsdiskussion. Es ging um die Frage von Schöpfung und Evolution. Und da hatte man einen Paläontologen eingeladen, also Leute, die sich mit den Knochenfunden beschäftigen, einen Geologen, einen katholischen Pfarrer und einen evangelischen Pfarrer und noch dazu einen Informatiker. Und das war ich nun. Jetzt ging es um die Frage der Zeiten. Wie ist das eigentlich? Und plötzlich waren irgendwo auf dem Tisch die Millionen Jahre. Und dann wurde der Moderator, fragte dann den Geologen, was halten Sie davon? Naja, sind da keine Frage. Die Schichten, nicht wahr, dick wie sie sind, die sind bestimmt Millionen Jahre alt. Und der Paläontologe, naja, sagt er, die Knochen sind furchtbar alt, nicht? Ich stimme dem Geologen zu, Millionen von Jahren hat das gedauert. Da finden wir das. Und dann wurde der katholische Pfarrer gefragt, was sagen Sie denn nun als Theologe dazu? Und dann sagte der, da habe ich überhaupt keine Probleme mit, immer her damit, von mir aus kann das alles sein. Von der Theologie her ist das keine Frage, integrieren wir alles. Und Sie, der evangelische Pfarrer, in gleicher Weise, sagte er, für mich auch keine Frage, das können wir alles theologisch verarbeiten. Also lassen Sie es gelten, Millionen von Jahren. Und nun zum Schluss, sagte der Moderator, was sagen denn Sie als Informatiker dazu? Wollen wir doch Ihre Meinung auch noch hören. Ich sage, für mich stellt sich das Problem sehr einfach dar. Es ist für mich als Informatiker die Frage der Informationsquelle. Und ich sage hierzu, zu dieser Frage, gibt es überhaupt nur eine einzige Informationsquelle, das ist die Bibel. Und die Bibel sagt, in 6 Tagen hat Gott das gemacht. Eine andere Informationsquelle dazu gibt es überhaupt nicht. Damit ist die Sache für mich gelöst. Keiner sagte mir was. Großes Schweigen. Sie haben alle zurückgezogen. Warum? Sie hatten keine Informationsquelle dazu, zu ihren Behauptungen. Und dann wurde mir wieder deutlich, wir haben allen Grund, uns fest auf dem Boden der Bibel zu verankern. Wir haben nicht einen einzigen Grund, ein einziges Sätzchen aufzugeben. Wenn wir das tun, wird alles kippen. Was sollten wir denn sonst halten? Ist unser Verstand letztlich dann Maß geben, was wir noch halten oder was machen wir zum Maßstab? Wir werden alles halten. Und da wollen wir uns Mut machen, dass wir auch im 21. Jahrhundert nichts, aber auch wirklich absolut nichts aufzugeben haben. Wir glauben der ganzen Schrift. Wenn Gott spricht, so haben wir gehört im Schöpfungsbericht, dann ist Licht da. Er spricht einfach nur in die Situation hinein, es werde Licht, und er steht sofort, und es war Licht. Was war denn das für ein Licht? Keiner weiß. Die Bibel sagt es auch nicht. Also werde ich es auch nicht erklären. Aber wir können sagen, Gott schuf das Licht, vielleicht war das sein eigenes Licht, weiß es nicht. Steht nicht geschrieben. Aber wir können daraus folgern, es gab bereits eine rotierende Erde, und wenn aus einer Richtung Licht kommt, dann ist dadurch möglich Tag und Nacht. Also keine Frage, darum kann hier gesprochen werden vom ersten Tag. Weil Licht da war, es war eine Lichtquelle da und es war eine rotierende Erde da. Und am 4. Tag erst, da schafft Gott die Sterne, die Sonne und auch den Mond. Und jetzt wird das Licht, das am 1. Tag geschaffen war, abgelöst durch das Licht der Sonne. Und dann geht es ganz normal weiter, gar keine Frage. Die Pflanzen, die am 3. Tag geschaffen waren, naja, die haben ja nur die eine Nacht überleben müssen. Und das ist ja sonst auch der Fall. Und dann war das Licht geändert, es war das Licht der Sonne. Und das passte alles zusammen. Und so ging das alles großartig weiter. Gott gibt selbst sein Licht hinein in die Schöpfung, auch seine Weisheit und seinen Reichtum. Und das können wir ablesen an den Werken der Schöpfung. Es gibt 300.000 verschiedene Pflanzenarten, die der Schöpfer gemacht hat. Und über 1 Million Tierarten. Über 1 Million. Das größte Landsäugetier ist der Elefant mit 6,5 Tonnen. Und das kleinste Säugetier, das wir auf der Erde kennen, ist die Etrusker-Spitzmaus. Die Etrusker-Spitzmaus wiegt 1,2 Gramm. Von denen können wir 10 Stück in einen Briefumschlag reintun und mit ganz normalem Porto verschicken. Man muss nur bei der Post aufpassen, wenn die den Brief abstempeln, dass da nicht gerade eine Maus drunter ist. Sonst wird die nämlich platt gequetscht. Aber alle die 10 Mäuse, die drin sind, da könnten wir noch ein paar mehr dazu tun und müssten gar kein Porto mehr zahlen. Wir sehen, der Schöpfer kann ganz groß, er kann auch ganz klein. Und alles ein komplettes Säugetier. Da ist alles dran, was zu einem Säugetier gehört. Fehlt nichts. Der Schöpfer zeigt uns, er kann alles. Zurzeit leben 6 Milliarden Menschen auf unserer Erde. Und wir sehen alle anders aus. Das will der Schöpfer so. Er will nicht, dass wir alle gleich aussehen. So wie aus der Retorte gemacht. So nicht. Sondern Gott hat jeden anders gemacht. Wenn ich hier einmal so in die Menge hineinschaue, was es hier alles so für Haarfarben gibt. Blond und mittelblond und noch ein bisschen blonder und noch ein bisschen dunkler und bis schwarz. Alles ist da. Gott liebt das. Er will diese Vielfalt. Großartig, dass er das alles so gemacht hat. Er liebt die Schönheit. Er liebt den Reichtum. Und darum sagt er Jesus in Matthäus 6, Vers 28 bis 29, Schaut die Lilien auf dem Felde, ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. Kann keiner nachmachen. Keiner kann die Lilien nachmachen. Auch die Kunststoffblumen, nicht wahr, die wir manchmal in den Geschäften sehen, die sind ja nicht echt. Eine Biene würde das sofort feststellen. Ich habe noch nie eine Biene gesehen, die auf so einer Kunststoffblume gesessen hat. Die erkennen das, was echt ist und was nicht echt ist. Das Echte macht der Schöpfer und das ist unnachahmbar. Es ist einmalig. Es sind seine Gedanken und darum lesen wir auch bei Jesaja 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist, denn die Erde, so sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Das bezieht sich zunächst einmal auf die Bibel, dass wir nicht alle Gedanken ausschöpfen können. Wir könnten die Bibel 100-mal durchlesen, das ist das Geheimnis bei der Bibel, und wir würden immer noch unsere Fragen haben, wo wir merken, da kommen wir hinter diese Gedanken Gottes gar nicht hinter, was da noch drin steckt. Und andererseits kann ein Kind anfangen, die Bibel zu lesen, das Johannesevangelium, Lukasevangelium oder wo auch immer, und das Kind versteht sofort, was dort steht. Ja, ein Kind kann sogar mit dem Schöpfungsbericht anfangen und kann sofort verstehen, wie das läuft. Ist sofort zu begreifen. Das ist ein tiefes Geheimnis. Und Theologen, die 20 Semester studiert haben oder wie viel, verstehen nicht, was in 1. Mose 1 steht. Das ist eine Tragik. Und Gott hat uns das so schön aufbereitet, dass wir das wirklich alle verstehen können. Gott hat einen großen Erfindungsreichtum in seine Schöpfung hineingelegt, sodass wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Er wollte, dass das Leben überall existiert. In den Wüstengebieten dieser Erde, in den Kältezonen der Arktis, in den tiefsten Tiefen des Meeres, ja sogar dort im Marianengraben, 11.000 Meter tief, da wollte er das Leben. Da kommt kein Sonnenstrahl mehr hin. Da hat er Fische geschaffen, die unter diesem extrem hohen Druck leben können, die nicht zusammengedrückt werden. Hat er entsprechend Innendruck gegeben, dann gleicht sich das wieder aus, gar keine Frage. Damit die sich sehen, hat er ihnen Girlanden rangemacht am Körper, mit allen möglichen Farben, rot und grün und blau, damit die sich finden. Ein jegliches nach seiner Art, haben wir gelesen vorhin. Und da finden die sich genau, ah, das ist einer von meiner Sorte, nicht? Guten Tag, nicht wahr, hier bin ich. Oder wie auch immer. So finden die sich in allertiefster Tiefe. Gott wollte das. Großartig, wie er das alles gemacht hat. In der Wüste von Namibia gibt es eine Pflanze, die heißt Welwitschia mirabilis. Als ich diese Pflanze gesehen habe dort, kam ich aus dem Staunen nicht raus, was man mir erzählt hat. Dass in der Wüste bei 50 Grad Tagestemperatur und absoluter Trockenheit, da existiert eine Pflanze, die hat 30 Zentimeter lange Blätter und liegt 1,5 Meter lang ausgebreitet mit diesen Blättern. Wunderbar grün, frisches Grün. Naja, wenn wir sagen, ist gerade heute Morgen gewachsen, darum ist das so frisch. Denkst du? Diese Pflanze ist 1500 Jahre alt. Sie hat 1500 Jahre in der Wüste bei absoluter Dürre überlebt. Wie macht sie das? Keiner weiß. Die Botaniker kommen aus aller Welt daher und forschen an dieser Pflanze herum. Wie die das macht? Wann macht die Photosynthese? Warum verliert die kein Wasser? Wo kriegt die das Wasser her? Vielleicht macht sie es so, dass sie in der Nacht, wenn es sich abkühlt, dann macht sie die Zellen auf und nimmt aus der Luft das Wasser auf und am Tage, wenn die Sonne scheint, Jalousien zu, kein Wasserverlust mehr. Und dann wird die Photosynthese vielleicht sogar bei Nacht produziert oder wie auch immer. Wir wissen es nicht. Genial gemacht. 1500 Jahre existiert dort diese Pflanze. Ich war ganz erstaunt, da hat man das eingezäunt, damit die Leute, die Touristen nicht kommen und sich da die Blätter abschneiden von dieser Pflanze. Hat aber das schön eingezäunt und da war eine Tafel da drauf, da war das beschrieben, diese Pflanze. Und da war irgendeiner mal gekommen als Tourist und hat mich darüber gefreut. Das war einer, der an Jesus glaubte. Hat darauf geschrieben, Jesus lebt, unter der Beschriftung von der Pflanze. Hat mich gefreut. Da hat einer erkannt, hier war der Jesus am Werke, der hat das gemacht. Und er lebt. Nicht für die Pflanze auch. Großartig, wie das alles der Schöpfer gemacht hat. Überall gibt es Leben. Da hat mal jemand einen Quadratmeter Ackerboden untersucht, wie viel Leben es da gibt. Und das müssen wir unbedingt wissen. Da gibt es 1 Billiarde Bakterien, bis zu 10 Milliarden Strahlenpilze, 23.000 Springschwänze, 18.000 Milben, 800 Käfer und Käferlarven, 550.000 Füßler, 320 Ameisen, 300 Asseln, 240 Fliegenlarven, 230 Spinnen und mindestens 108 Regenwürmer. Ist das nicht Leben? Der Schöpfer wollte überall das Leben. Und das hat er gemacht. Überall finden wir das Leben. In einem Kubikmeter Meerwasser in den Ozeanen sind mehr Lebewesen enthalten, als es gerade Menschen auf unserer Erde gibt. Gewaltig, wie der Schöpfer das macht. Er wollte, dass überall Leben ist. Und in der Arktis, dort, wo es sehr kalt ist und wo das Wasser wegen des Salzgehaltes sogar unter 0 Grad sein kann und dennoch nicht gefriert, da gibt es einen Fisch, das ist der Eisfisch, ist der einzige Fisch, der keine roten Blutkörperchen hat. Das ist ganz anders konstruiert. Da hat Gott ihm ein Frostschutzmittel in die Adern gegeben, damit das Blut nicht einfriert. Ist das nicht genial gemacht? Und das funktioniert. Prima. Bei jedem Fisch. Und die Fliegen, die schwimmen da umher. Pudelwohl. Wenn man die fragen würde, ist es kalt hier? Nein, pudelwohl. Hervorragend. Der Schöpfer hat das ganz prima gemacht, nicht wahr, bei uns, sodass wir darüber nur staunen können, wie genial das alles gemacht ist. Jetzt haben wir schon die tiefsten Tiefen des Meeres. Wir haben den Ackerboden, wir haben die Wüsten, wir haben die Antarktis. Es gibt Höhlen auf unserer Welt, wo kein Lichtstrahl reinkommt. Absolut dunkel. Ja, doch nicht ganz absolut dunkel. Es gibt eine Höhle und die hat mich sehr beeindruckt. Bei meinen Reisen in Neuseeland war ich. Da gibt es die Waitomo-Höhle. Und das ist eine ganz besondere Höhle. Davon muss ich unbedingt erzählen. Das hat mich sehr begeistert. Das ist eine Höhle, die ist absolut dunkel, etwa 10 Meter hoch und unten fließt ein Fluss rein. Der fließt da durch die Höhle durch. Und wenn man nach oben schaut, dann sieht man oben an der Decke sehr viele Lampen brennen. Kleine Lämpchen natürlich, kleine. Tausende, 10.000 vielleicht. Solche Lämpchen oben an der Decke. Man wird da durchgezogen, damit es keinen Krach gibt, mit einem Boot, das wird am Seil gezogen, dass man das sehen kann. Und da sind 10.000 Lichter. Was sind das für Lichter? Das sind Lebewesen, nämlich es ist die Larve einer Pilzmücke. Und diese Pilzmücke legt die Eier dort an die Decke dieser Höhle. Dann kommt die Larve dort raus und die Larve baut sich zunächst einen Gang. Und da die Larve Hunger hat, was macht sie? Sie lässt etwa 50 Fäden runter, die sind dann nachher so auf 50 Zentimeter lang. Die hängen dort von diesem Bau runter. Und dann schaltet die Larve das Licht ein. So ein grünlich-blaues Licht. Und was will sie damit sagen? Ich habe Hunger. Und das entdecken unten die Insekten, die in den Fluss dort reingeschwemmt werden, die sehen das Licht und die fliegen dann zum Licht hin. Und dann verfangen die sich oben in diesen Fäden, die runterhängen, die sind natürlich klebrig. Und in irgendeinem der Fäden bleiben die hängen, meinetwegen Faden Nummer 27. Jetzt weiß die Larve ganz genau, sie muss den Faden Nummer 27 hochziehen, weil da ein Insekt dran klebt. Dann zieht sie hoch, nicht wahr, tut sich wohl daran. Ein schönes Frühstück, aber ist noch nicht satt. Also lässt sie das Licht weiter an. Und jetzt wartet sie, worauf? Bis das nächste Insekt kommt. Naja, das kommt dann auf Nummer 42. Und dann wird 42 hochgezogen. Und irgendwann kommt der Augenblick, da ist die Larve satt. Und was macht sie dann? Dann schaltet sie das Licht aus. Die hat nämlich eine Vorrichtung, hat der Schöpfer eingebaut, Biolumineszenz. Da wird die zugeführte Energie vollständig in Licht verwandelt. Vollständig. Das können wir Ingenieure überhaupt nicht. Unsere Lampen, die wir Ingenieure bauen, haben einen Wirkungsgrad von 10, vielleicht 12% oder sowas an Wirkungsgrad. Der Rest wird in Wärme erzeugt. Das heißt, alle unsere Lampen, die wir bauen, sind eigentlich Heizöfen. Der Nebeneffekt können wir sagen, dass da Licht erzeugt wird. Aber diese Larve, die erzeugt Licht mit einer Ausbeute von 100%. Das können wir Menschen nicht nachbauen. Das ist genial gemacht. Außerdem macht sie noch Folgendes, damit das Licht nicht an der Decke gestrahlt wird und verloren geht. Sie hat Scheinwerfer, wie wir das bei unseren Autos haben. Eingebaute Scheinwerfer, sodass das Licht gebündelt wird und nur nach unten gestrahlt wird. Dass ja kein Licht an die Decke kommt. Und dann, wenn sie satt ist, ausschalten, fertig. Ich fuhr dort mit einem neuseeländischen Freund durch und dann fragte ich ihn, ich sage, sag mal, das bringt mich ja enorm ins Nachdenken. Warum gibt es eigentlich diese Larven da oben? Wozu sind die eigentlich? Da sagt er, ist doch ganz einfach. Hast du nicht mal Psalm 19 gelesen? Da steht doch, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Wenn du abends in den Himmel schaust, da siehst du 3000 Sterne mit bloßem Auge. Es gibt natürlich viel mehr, mit bloßem Auge sehen wir 3000. Wenn du hier hochguckst, da siehst du 10.000. Das ist doch viel mehr. Wenn 3000 schon die Herrlichkeit Gottes verkündigen, wie viel mehr, dann 10.000. Ich habe es begriffen. Ich sage, Dankeschön für den Nachhilfeunterricht. Stimmt, so war das. Nicht? Also das war genial gemacht. Und alle, die da durchfahren, die müssen nachdenken. Wie kann so etwas sein? Wie kann so etwas existieren? Das ist ein lauter, durchdringender Schrei nach einem Schöpfer, der das genial konstruiert hat. Biolumineszenz dort eingesetzt hat, dass die Energie voll umgesetzt wird. Das sind Mechanismen über Mechanismen, die noch weitgehend unverstanden sind. Aber es funktioniert alles. Nach etwa 8 bis 9 Monaten ist die Larve mit ihrem Larvenstadium zu Ende. Was macht sie? Dann verpuppt sie sich. Und dann hat sie ihr Puppenstadium und irgendwann kommt sie raus als Pilzmücke. Aber wenn sie dann rauskommt, sie hat keinerlei Mundwerkzeuge, sie kann nichts mehr fressen. Ja, hat sie auch genug gefressen in ihrem Leben. Sie hat jetzt nur noch eine einzige Aufgabe, das Männchen, sich ein Weibchen zu suchen und dann dieses Weibchen zu befruchten, damit dieses wieder 100 Eier legt und das wieder oben an die Decke klebt. Und dann geht das wieder von vorne los. Aber wie findet dieses Männchen ein Weibchen? Ist ja absolut dunkel in der Höhle. Und außerdem kann diese Mücke nur höchstens 1 bis 2 Meter fliegen. Die kann also nicht jetzt überall rumsuchen und gucken, wo ist ein Weibchen. Die muss also unmittelbar, da irgendwo muss jetzt jemand sein. Hat der Schöpfer genial eingerichtet. Wenn die Viecher dort sich verpuppen, dann ist bei den Weibchen das Licht eingeschaltet. Und das heißt, von außen sichtbar für die Pilzmücke, ich bin ein Weibchen. Was macht das Männchen? Er setzt sich daneben und wartet, bis die Fliege rauskommt, bis das Weibchen rauskommt. Das ist also dermaßen genial alles eingerichtet und gemacht, ja. Wir sehen, das sind Konzepte, die dahinter stehen, die alle unvorstellbar laut nach einem Schöpfer schreien. Das ist dermaßen ideenreich alles gestaltet, dass wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Wir haben alle mal in der Schule gelernt, eine der wichtigsten, vielleicht die wichtigste Verbindung überhaupt auf unserer Erde. Welches ist das wohl? Welches ist die wichtigste chemische Verbindung auf unserer Erde? Ich mal fragen. Das wisst ihr schon hier, die jungen Leute. Die wichtigste chemische Verbindung. Na, was meint ihr? Wasser. Ja, natürlich. H2O. Wasser. Wasser ist die wichtigste Verbindung. Die Ozeane sind voller Wasser. Nicht? Die Flüsse sind voller Wasser. Und wir müssen unbedingt Wasser trinken, sonst können wir nicht überleben. Wasser ist lebensnotwendig für uns. Ich nehme mal gleich mal einen Schluck davon. Sehr wichtig. Das Wasser hat aber so besondere Eigenschaften, ist dermaßen auf das Leben abgestimmt, dass man aus dem Staunen nicht rauskommt. Es gibt in jedem Jahr wissenschaftliche Kongresse, die sich nur mit dieser einen Verbindung H2O beschäftigen, weil man immer noch nicht alles verstanden hat, wie das Wasser eigentlich funktioniert. Immer wieder entdeckt man ganz neue Dinge. Das Wasser ist also eine dermaßen geniale Verbindung, dass man das wissenschaftlich letztlich überhaupt nicht ergründen kann. Diese vielen, vielen tausend Eigenschaften, die dieses Wasser hat. Zunächst einmal eine der wichtigsten Eigenschaften ist, dass das Wasser bei 4 Grad die höchste Dichte hat. Das hat zur Folge, dass unsere Seen nicht von unten zufrieren, sondern von oben. Und das ist genial eingerichtet. Der See friert oben zu. Und unten sammelt sich in der tiefsten Stelle das Wasser von 4 Grad, hat die höchste Dichte. Da können die Fische ganz munter überleben. Und die Eisschicht, die sich oben bildet, wirkt jetzt als isolierende Schicht. Wunderbar eingerichtet. Genial. Eigentlich, wissenschaftlich hat man das untersucht, aufgrund der chemischen Eigenschaften, müsste das Wasser eigentlich bei minus 100 Grad gefrieren. Also nicht bei 0 Grad, sondern aufgrund der chemischen Konzeption bei minus 100 Grad. Und bei minus 70 Grad müsste das Wasser eigentlich sieden. Aufgrund der chemischen Formel H2O, dieser einfachen Strukturformel. Aber weit gefehlt. Das Wasser friert bei 0 Grad. Also 100 Grad muss man zulegen. Und dann nochmal weitere 100 Grad, dann fängt das Wasser an zu sieden. Das muss so sein für das Leben. Warum? Was hat der Schöpfer da gemacht für einen Trick, damit das genau bei dieser Temperatur wirklich zu Eis wird und dann bei 100 Grad anfängt zu sieden? Er hat die einzelnen Wassermoleküle, das wissen wir heute, vernetzt. Sie bilden ein gewaltiges Netzwerk. Und weil sie so stark vernetzt sind miteinander, halten sie zusammen. Und darum wird das erst bei 0 Grad, waren wir bei 0 Grad, den Gefrierpunkt. Es ist sehr präzise auf das Leben abgestimmt. So genial abgestimmt, dass wir darüber nur staunen können. In all unseren Zellen, jede Pflanze und auch jedes Tier und auch wir Menschen haben die komplette Information, die nötig ist zum Aufbau des Körpers oder der Pflanze, in den DNS-Molekülen beschrieben. Das sind so wendelförmige Moleküle. Mit dem genetischen Code ist die Information dort reingeschrieben. In der Presse hieß es jetzt, der genetische Code ist geknackt. Ja, die Presse ist immer meilenweit voran bezüglich der Wirklichkeit. Wir haben natürlich überhaupt nichts geknackt. Wir haben bisher nur die Buchstabenreihenfolge des menschlichen Genoms gefunden, mehr nicht. Das ist ungefähr genau dasselbe, als hätten wir eine komplette Bibel in einer Indianersprache, die wir nicht verstehen. Und das ohne Punkt und Komma geschrieben. Was würden wir verstehen? Nun gar nichts. Nicht ein Wort. Irgendeine komplizierte Indianersprache. Wir würden nichts verstehen. Wir könnten nur sehen, die Buchstaben aneinandergereiht. Und das ist im Augenblick der wissenschaftliche Stand, auf dem wir stehen. Wir kennen die aneinandergereihten Buchstaben ohne Punkt und Komma. Aber wir wissen, dass dort alle Informationen geschrieben ist. Wie eine Niere gemacht wird, wie ein Auge konstruiert wird. Alle diese Dinge stehen dort geschrieben. Und das ist genial, für mich als Informatiker darüber zu staunen, weil wir ja mit den Mikrochips arbeiten, in unseren Computern, die ja doch schon eine recht hohe Speicherdichte haben. Aber ich will uns mal etwas zum Staunen anregen. Ich habe hier mal eine Stecknadel mitgebracht. Nun, das kann man in der letzten Reihe bestimmt nicht sehen. Das ist eine Stecknadel mit einem Kopf von 2 mm Durchmesser. Ihr könnt das sehen. 2 mm Durchmesser. Roter Kopf. Ja. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wenn wir von diesem Material, von diesem Volumen, was ich hier habe, wenn das nur aus DNS-Molekülen bestehen würde und ich würde die Speichermethode Gottes anwenden, um dort Informationen reinzuschreiben, dann interessiert mich mal, wie viele Bücher, solche Taschenbücher, könnte ich einspeichern in einem einzigen Stecknadelkopf? Wie viele Bücher wohl? Wie viele Bücher kann ich denn speichern, nach der Methode Gottes natürlich, nach der Methode, die er anwendet in den DNS-Molekülen? Will mir jemand mal sagen, wie hoch der Stapel ist? Ja, wie hoch der Stapel? Ich wende mich an die jungen Leute hier. Was meint ihr wohl? Wie hoch kann der Stapel sein? Schätzt mal so ein bisschen. 100 Meter. Naja, ist doch ein Angebot. 100 Meter wird gesagt. Also das schaffen wir in keinem Urlaub, die durchzulesen. 100 Meter Bücher. Ich habe es ausgerechnet. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel, den ich unterbringen könnte in einem Stecknadelkopf, kann noch 500 Mal höher sein. 500 Mal höher als die Entfernung bis zum Mond. Da haben wir mal einen Eindruck davon, von der Genialität dieser Speichertechnik, die hier der Schöpfer angewandt hat. Großartig. Wer ist denn eigentlich dieser Schöpfer, von dem wir die ganze Zeit reden? Im Schöpfungsbericht haben wir gelesen, am Anfang schuf Gott. Im Hebräischen steht dort das Wort Elohim. Das ist eine Pluralform. Also nicht nur einer, sondern sogar drei. Und so lesen wir es auch bei der Schaffung des Menschen. Lasset uns Menschen machen. Daran sehen wir schon, es sind drei beteiligt an dem Schöpfungswerk. Nämlich Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Aber die Bibel offenbart uns das stückweise mehr und mehr. Und in Sprüche 8, da lesen wir, da war ich der Werkmeister bei Gott. Wer war das denn? Das Alte Testament sagt es uns noch nicht. Das finden wir erst im Neuen Testament. Und zwar im Johannesevangelium lesen wir dann, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. So, jetzt haben wir's. Alles, was gemacht ist, und wir haben einige Dinge aufgezählt, sind durch das Wort gemacht. Die Velvicia mirabilis in der Namibwüste ist durch das Wort gemacht. Der Eisfisch in der Arktis ist vom Wort gemacht. Die DNS-Moleküle in allen Lebewesen sind entstanden durch das Wort. Die 10 hoch 25 Sterne des Universums sind gemacht durch das Wort. Wir wissen also jetzt, alles ist durch das Wort gemacht. Durch diesen Werkmeister, von dem in Sprüche 8 geschrieben steht. Aber in Vers 10 wird das dann etwas dekodiert. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Jetzt merken wir schon, es ist eine Person, die in dieser Welt war. Und in Vers 14 wird es dann genauer gesagt. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieses Wort ist der Sohn Gottes. Durch den Sohn Gottes hat Gott, der Vater, so können wir es ausdrücken, alle Dinge gemacht. Die Ideen, die wir finden bei dieser Pilzmücke in der Waitomo-Höhle, sind die Ideen des Herrn Jesus. Derjenige, der sich überlegt hat, wie die chemische Struktur von Wasser sein muss, mit diesen ganz besonderen Eigenschaften, das sind die Ideen des Herrn Jesus. Er hat sich das überlegt. Und so finden wir es dann auch im Kolosserbrief. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Reich oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Merken wir, was das für eine riesige Klammer ist, die da rumgezogen wird. Er hat alles gemacht. Es ist alles durch ihn geschaffen und zu ihm hin geschaffen. Er ist also das Ziel der Schöpfung. Er ist auch der Ursprung der Schöpfung. Wir verdanken ihm unsere Herkunft. Und er möchte, dass wir am Ziel bei ihm ankommen. Das ist die Botschaft, die wir in der Bibel vorfinden. Dieser Jesus, wenn wir über ihn reden als den Schöpfer, müssen wir auch über ihn sagen etwas, was unmittelbar dazugehört. Und das veranlasst mich immer zu einem Staunen, wo ich sagen muss, das kann mein Verstand nicht fassen, dass dieser große Schöpfer, der diese Welt, dieses Universum, der alles geschaffen hat, dass der am Kreuz war in dieser Welt, dass er sich schlagen lässt, verprügeln lässt, Nägel durch die Hände schlagen lässt und durch die Füße und dort verblutet für eine gröhlende und sündig gewordene Menschheit. Er gibt sich dorthin. Und darum ist diese Botschaft so wichtig. In 1. Korinther 1, Vers 18, da lesen wir, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Wir merken, dieses Wort teilt die Menschheit ein in solche, die diese Botschaft vom Kreuz annehmen, die gerettet werden, und in solche, die verloren werden. Es entscheidet sich alles daran, ob wir ihn annehmen oder nicht. Daran ist das alles hier zu sehen. Noch einmal ein Gedanke zu der Schöpfung. Wenn wir die gesamte Gestaltung der Schöpfung sehen, dann erkennen wir die große Liebe, mit der das alles gemacht ist. Alle Details, bis ins Letzte ist das durchdacht. Wir können auch sagen, die Geschichte der Schöpfung ist eine Geschichte der großen Liebe Gottes zu uns Menschen. Und Gott hatte den Menschen hineingesetzt in den Garten Eden. Er hatte keinerlei Probleme, keine Sorgen gab es da. Es gab weder Krankheit noch Tod. Niemand musste dort eine Grippeschutzimpfung haben. Das gab es alles nicht. Niemand bekam dort Krebs. Und alles, was man in dieser Welt hat, gab es alles nicht. Es gab alles in Hülle und Fülle. Aber Gott hatte gesagt, wenn ihr von diesem Baum hier essen werdet, dann werdet ihr des Todes sterben. Und er sagte, tut das ja nicht. Aber ich gebe euch die Freiheit. Ich habe ja keine Roboter geschaffen, sondern ich habe Menschen geschaffen, die eine freie Entscheidung haben. Und der Mensch ging hin und aß davon und verletzte das Gebot Und Gott hat gesagt, hat ausgeführt, was er gesagt hatte. Und dann werdet ihr des Todes sterben. Und damit kam der Tod in diese Welt und er ist durchgedrungen bis zu uns. Das ist der Grund, warum wir sterben müssen. Das ist die Ursache. Weil die ersten Menschen gegen den Schöpfer rebelliert haben. Das ist der tiefe Grund, warum wir den Tod in dieser Welt haben. Und warum wir auf einem abschüssigen Gleis sind, wo wir uns Leid und Krankheit und Tod und Terror und Ehescheidung und alle diese Dinge, alle diese Probleme in dieser Welt eingehandelt haben. Das sieht der Schöpfer, der Herr Jesus, und er sagt, ich muss etwas tun, damit diese Menschen, obwohl sie sündig sind, dass sie wieder zu mir zurückkommen können. Und darum kam der Jesus in diese Welt, obwohl er der Schöpfer war, und er hat am Kreuz für die Sünde bezahlt. Für seine Geschöpfe, für die Menschen, die er selbst gemacht hatte. Und wir sehen also, seine Liebe geht über die Schöpfung hinaus, seine Liebe geht noch darüber hinaus, selbst wo wir gefallen sind und uns abgesagt haben von Gott, dann geht das darüber noch hinaus und er liebt uns immer noch und er hat alles getan, damit wir zurückkommen können. Dieses Kreuz also ist für uns lebensentscheidend, für die ganze Ewigkeit. An diesem Kreuz entscheidet sich alles. Wenn wir daran vorübergehen, haben wir keine Hoffnung. Wenn wir aber dorthin gehen und unsere Sünde dort bekennen und loswerden, dann werden wir gebucht für das ewige Leben. Und weil diese Botschaft so wichtig ist, darum hat der Schöpfer diese Botschaft an den Himmel gezeichnet. Wir haben ja vorhin gelesen, bei den Sternen sind gegeben, zu geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Auch Zeichen. Wenn man runterkommt zur südlichen Halbkugel, dann sieht man dort ein Sternbild. Es ist das kleinste aller Sternbilder. Es sind 4 Sterne, die sind angeordnet zu einem Kreuz. Und die Seefahrer haben das richtig bezeichnet, als sie dieses Kreuz gesehen haben und sie nannten es das Kreuz des Südens. Und etwas ist auffällig dort bei diesem Kreuz. Es gibt 2 Situationen, die sind einmalig im gesamten Universum. Unter diesem Kreuz nämlich gibt es eine Position von Sternen, eine Ansammlung von Sternen, die leuchten in allen möglichen Farben. Da gibt es grüne und gelbe und orange und rote und blaue Sterne. Und der Astronom Herschel hat die einmal bezeichnet, diese Ansammlung, als das Schatzkästchen, weil das so wunderbar gestaltet ist. Und gleichzeitig gibt es unter diesem Kreuz eine Dunkelwolke. Und diese Dunkelwolke ist so dunkel, dass das Licht der Sterne, die dahinter sind, nicht durchdringen kann. Und da haben die Astronomen auch eine sehr treffende Bezeichnung gefunden und sie nennen es den Kohlensack. Genau richtig. Haben wir schon mal einen Kopf reingesteckt und Kohlensack? Absolut finster. Wir merken jetzt schon, was Gott uns damit sagen will, was der Schöpfer uns damit sagen will. Unter dem Kreuz, dort wird symbolisiert durch die Sterne und den Kohlensack der Himmel und auch die Hölle. Unter dem Kreuz entscheidet sich unsere Ewigkeit, Himmel und Hölle. Wohin brechen wir auf? Das ist die Frage. Gott sagt, ich habe dir vorgelegt Leben und Tod. Entscheide. Triff du die Entscheidung. Ein Südafrikaner sagte mir, ihr habt das Kreuz von Golgatha. Ihr habt das Kreuz von Golgatha auf der nördlichen Halbkugel gehabt. Uns hat der Schöpfer das jeden Abend an den Himmel gezeichnet. Ich hielt darüber einen Vortrag an einer Uni, kommt hinterher ein Student zu mir und sagt, ja, wissen Sie, das kann ja gar nicht stimmen, was Sie da gesagt haben. Der Sündenfall war doch viel später als die Schöpfung. Demnach konnte ja der Schöpfer gar nicht das Kreuz an den Himmel zeichnen. Ja, ich sage, sehen Sie, Sie haben nicht zu Ende gedacht. Der Schöpfer ist allwissend, er weiß alles. Er wusste auch, dass wir Menschen uns einmal von ihm entfernen werden und dass das Kreuz erforderlich sein wird, damit wir Menschen wieder Rettung finden können. Und darum hat er das in seiner Allwissenheit, in seiner Schöpfung schon vorher eingeplant und hat das Kreuz an den Himmel gezeichnet. So großartig hat der Schöpfer das gemacht, mit Vorplanung, mit Vorbedacht. Und dann war er dort und die Bibel sagt, und er trug unsere Krankheit, er trug unsere Sünde. Und nun ist der Weg frei, wieder zu Gott zurückzukommen. Von all unseren Ideen, die wir angesammelt haben im Laufe unseres Lebens, alles, was da gewesen ist, wir dürfen umkehren, wir dürfen zurückkommen, wir dürfen alle die Ideen, die wir angesammelt haben, alle antigöttlichen, alle gottlosen Theorien, alle Evolutionstheorien, also Urknalltheorien und alles, was wir Menschen erfunden haben, alle möglichen Religionen, die wir erfunden haben, das dürfen wir alles in den Kohlensack reinschmeißen. Da gehört es auch hin. Weg damit. Und wir dürfen uns aufmachen zu dem lebendigen Gott, zu Jesus Christus und sagen, ja, hier bin ich. Ich fange jetzt neu an und ich will dir glauben. Ich will deinem ganzen Wort glauben. Deine Schöpfung ist so einmalig, so großartig. Ich staune darüber, mit welch einer Genialität du das alles gemacht hast. Und du hast das so gemacht durch dein Allmachtswort. Du hast einfach nur gesprochen. Welch eine Macht steht dahinter? Und wie kommst du dazu, mich zu lieben? Mich, einzelnen Menschen, der ich doch eigentlich nur die Verlorenheit verdient habe, durch meine Sünde, durch meine Abtrünnigkeit, durch meine Gedankenwelt, durch alles, was in meinem Leben ist. Wie kommst du dazu, mich einzuladen? Und dieser Jesus sagt, weil ich dich lieb habe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das kann nur die Bibel, so eine Botschaft, in einen einzigen Vers reinpressen, dass er sein Kind verstehen kann. Gewaltig ist das. Sowas kann kein Philosoph schreiben. Wenn mich jemand fragt, warum ich der Bibel glaube, ich würde schon sagen, nur alleine wegen Johannes 3, Vers 16. Weil das dermaßen komprimiert geschrieben ist und dermaßen göttlich ausgedrückt ist. In diesem einen Vers steht ja drin, dass wir verlorene Leute sind. Und da steht drin, dass dieser Gott uns liebt. Und da steht drin, dass dieser Gott Jesus dahingegeben hat. Und da steht auch drin, dass wir ohne ihn verloren sind. Aber dass wir durch ihn ewiges Leben haben. Alles in einem Satz. Wenn man einen Preis ausschreiben unter den Philosophen herausgeben würde und würde aufzählen, was da alles geschrieben steht. Sie sollten das mal in einem Satz ausdrücken oder sollten das überhaupt mal beschreiben. Ich bin davon überzeugt, da würden 28 Bände rauskommen. Wir Menschen kriegen das nicht hin, aber Gott sagt es uns. Und darum, schon darum ist für mich die Bibel ein außergewöhnliches Buch, das in der Lage ist, diese Heilsgeschichte so mit einem leicht verständlichen Satz zum Ausdruck zu bringen. Und genauso auch mit der Schöpfung. In einem einzigen Kapitel wird uns alles gesagt, wie Gott das in einem Wurf geschafft hat. Und dann nachher heißt es in einem Satz, es ist alles durch das Wort gemacht. Es ist alles durch den Herrn Jesus gemacht. Und nun sagt er, komm. Komm nach Haus. Komm, dass du Rettung findest. Komme, dass du ewiges Leben findest. Und der Jesus sagt, ich habe euch die Wohnung bereitet. In Johannes 14, da steht, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Merken wir diese Liebe, die daraus strahlt. Er geht hin und bereitet eine Wohnung. Schon 2000 Jahre bereitet er eine Wohnung vor. Der Schöpfer, der in einem Schlag, in einem Allmachtswort ein Universum schaffen kann, der arbeitet 2000 Jahre an einer Wohnung. Können wir uns vorstellen, was das für eine Wohnung ist? Ich nicht. Das kann sich kein Architekt dieser Welt ausmalen, was das für genial gestaltete Wohnungen sein werden. Nicht mit so einer Abreißtapete oder was weiß ich, alles, was wir hier uns vorstellen können. Das sind Wohnungen, die sind göttlicher Art. Und das ist unsere Heimat. Dazu sind wir berufen und dazu lädt er uns ein. Und dort, wo diese Wohnungen sind, wo diese Heimat ist, die der Jesus für uns erworben hat, wo er daran baut, jeder eine einzelne Wohnung, der dorthin bekommt, unvorstellbar schön wird das sein. Wir fahren immer zum Urlaub auf die Insel Jüst und da gibt es ein Schloss am Meer, so heißt das Kurhaus dort. Das wurde bei der vergangenen, nicht bei dieser, der davorliegenden Jahrhundertwende, wurde das gebaut, dann ist das irgendwann verfallen und jetzt wurde das neu aufgebaut. Mit vielen Millionen, die reingesteckt worden sind. Und man nennt das heute das Weiße Schloss am Meer. Und dann gibt es dort Wohnungen, die man kaufen konnte. Und diese Wohnungen, die kosteten damals über 1 Million D-Mark. Wurde heute 500.000 Euro. Eine kleine Wohnung, gar nicht groß. Und dann habe ich mir mal solche Prospekte angesehen. Und dann stand da drin, nicht wahr, man konnte also eine Wohnung bekommen auf der Südseite oder auf der Nordseite. Ja, da fängt schon die Entscheidung an. Nimmt man die Wohnung auf der Südseite, dann kann man das Meer nicht sehen. Dann sieht man nur das Wattenmeer. Also das, was man auf der Insel eigentlich nicht sehen will. Man will ja das Meer sehen, den Meeresblick, nicht zu sehen. Aber da fährt man die Sonne, die Mittagssonne. Ja gut, dann entscheidet man sich für die Nordseite. Und wie ist mit der Nordseite? Da sieht man zwar das Meer, aber niemals die Sonne. Denn im Norden scheint die Sonne nicht. Wir sehen also, hier auf dieser Erde kriegen wir es alles nicht hin. Und wie wird das mit den Wohnungen im Himmel sein? Gibt es da auch eine Nordseite und eine Südseite? Der Jesus hat gesagt, und so lesen wir es im Buch der Offenbarung, dort wird keine Nacht mehr sein. Und dort wird Jesus selbst die Rolle der Sonne übernehmen. Er selbst sagt, ich bin das Licht der Welt. Aber die Bibel sagt auch, er ist die Sonne der Gerechtigkeit und auch die Sonne der Ewigkeit. Es wird also dort keine Wohnung geben mit dem Nachteil der Nordseite, wo die Sonne nicht scheint oder sonst etwas, sondern das Licht Jesu wird überall strahlen. Und wir brauchen keine Cremefaktoren, nicht wahr, 56 oder was da alles für Nummern gibt, nicht wahr, um dass man dann Sonnenbrand kriegt. Niemand wird in der Sonne Jesu verbrennen. Niemand. Weil dieses milde Licht Jesu ewig scheinen wird. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir merken, die Liebesgeschichte Jesu mit uns hört nicht auf. Sie geht bis in die Ewigkeit hinein. Aber wir müssen in gleicher Konsequenz auch sagen, dass dort an diesem Ort niemand, aber auch wirklich niemand seine Sünde mitnehmen kann. Niemand. Viele Menschen leben so und meinen, sie kriegten die Sünde damit rüber. Gott hat ja einen Ort bereitet, wo es keine Sünde mehr gibt. Da wird es keine Terroristen geben. Da wird es keine Geiselnahmen mehr geben. Keine Banküberfälle. Banken gibt es sowieso nicht, sind nicht nötig dort. Dort wird es alle diese Probleme, die wir in dieser Welt haben, nicht mehr geben. Keine Angst, keine Not, kein Leid, kein Geschrei, keinen Hass. Alles ist vorbei. Und wodurch wurde das verursacht? Durch die Sünde. Und darum müssen auch wir alle Sünde vergeben kriegen. Alle, ohne Ausnahmen. Sonst haben wir keinen Zugang zu diesem ewigen Ort. Als ich eines Tages mit dem Flugzeug unterwegs war und in Kasachstan war, in Karaganda war das, als wir zurückflogen, dort von den Vorträgen, am Flughafen mussten wir dann durch diese elektronische Kontrolle, wir kennen das, das ist so ein Torbogen, da muss man durchlaufen und da wird man da untersucht, ob man irgendwelche, nicht wahr, Pistolen oder sonst was, Metallgegenstände in der Tasche hat. Und ich ging da durch, auf einmal piepst es bei mir. Naja, musste ich zurück. Und dann irgendwie, guckte ich, hatte ich irgendwo im Portemonnaie da irgendwie so ein Metallstück da drin. Naja, habe ich raus, habe das ganze Portemonnaie abgegeben, nochmal durch, es piepte wieder. Was war es nun? Ich habe alles durchsucht, ich fand nichts. Nachher sah ich in der einen kleinen Tasche, hatte ich so ein kleines Ding, irgendwas, so ein kleines Metallstück. Die Elektronik hatte genau angezeigt, selbst so ein kleines Metallstückchen wurde angezeigt. Und schaut, das wurde mir zum Gleichnis für den Himmel. Wenn wir dorthin wollen, die Elektronik Gottes ist sehr präzise und sie schaut den ganzen Menschen an, ob da noch eine Sünde ist. Und wir kriegen keine Sünde rein. Nichts. Unmöglich. Zurück, heißt es dann. Und darum ist der Jesus gekommen, dass er für die Sünde bezahlt hat. Und nur dann, wenn wir bei ihm gewesen sind und alle Schuld uns haben vergeben lassen, nur dann haben wir Zugang zu den ewigen Wohnungen. Nur dann haben wir Zugang zur Ewigkeit. Nur dann, wenn wir alle unsere Ideen, die aus Gottes Ferne kommen, abgelegt haben. Nur dann, wenn wir die Botschaft der Bibel ganz angenommen haben. Nur dann kommen wir nach Hause. Weil die Bibel uns sagt, dieses ewige Reich ist völlig frei und von aller Sünde. Aber Gott lädt die Gottlosen ein. Und Gott lädt auch die Frommen ein. Manchmal sind die Frommen am allerschwersten zu erreichen. Die haben nämlich 178 Predigten gehört und sie haben jedes Mal gesagt, ich entscheide mich nächstes Mal irgendwann. Und sie werden sich auch bei der 179. Predigt nicht entscheiden. Das ist die Tragik. Und manchmal ist es so, dass die, die am fernsten sind von Gott und von ihrer Sünde, mit ihrer Sünde so tief gefallen sind, dass sie es am allerersten begreifen. Das lernen wir auch im Neuen Testament. Der Zöllner, nicht wahr, der Zachäus, der hat sofort erkannt, wer er ist, der Betrüger, und er machte sich sofort auf den Weg und hat bei Jesus alles bekannt. Und Jesus sagte, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute ist es geschehen, nicht irgendwann, heute ist es geschehen. Ich hielt irgendwo einen Vortrag und damit schließe ich. Es war am letzten Tag der Veranstaltungsreihe und kommt eine Frau und sagt, sagen Sie mal, kann ich auch kommen? Ich sage, ich habe das doch gesagt. Alle können kommen, alle Sünder, alle können kommen, weil es so wichtig ist. Dieser Jesus lädt uns ein. Da sagt sie, wenn Sie wüssten, wer ich bin. Ich sage, sagen Sie mal. Da sagt sie, wissen Sie, ich bin eine Hure. Damit mache ich mein Geld und gar nicht schlecht. Jetzt reden Sie von Jesus und Sie sagen, mit Sünde komme ich nicht in den Himmel. Was soll ich machen? Ich sage ganz eindeutig, kommen Sie zu Jesus. Und Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr. Das macht die. Unter Tränen bekehrt sich diese Frau zu Jesus. Und sie geht den Weg ganz konsequent mit Jesus. Sofort ist Schluss mit allen Freiern. Die rufen noch an, wollen einen Termin machen. Da sagt sie denen das Evangelium. Und sagt, Leute, wenn ihr nicht zu Jesus kommt, seid auch ihr verloren. Wegen eurer Sünde. Bin umgekehrt. Mir ist Erbarmung widerfahren. Mir ist das Heil geschenkt. Dann hat sie mir gesagt, ihre Tochter ist total atheistisch. Natürlich, aus der Lebensweise dieser Frau, was kann man anders sein? Und nun ist das so gekommen, sie hat ihr das Evangelium erklärt und welche Veränderung sie erfahren hat. Diese Tochter hat sich auch zu Jesus bekehrt und sie will jetzt Missionarin werden. Das ist nicht großartig, welch eine Lawine in Gang kommt, wenn wir echt werden, wenn wir wirklich zu Jesus kommen und unsere Sünde bekehren. Und sie sagte mir, sie hat jetzt eine Tätigkeit angenommen im Altersheim, hat schwere Arbeit dort zu tun, kein leichter Dienst. Und sie sagt, was ich in einem ganzen Monat verdiene, habe ich früher ganz locker an einem Abend verdient. So ist das. Aber merken wir die Veränderung durch Jesus. Und zu Jesus kamen solche Leute, kamen Hurer und Huren, alle möglichen Leute kamen, Betrüger und Zöllner und Gauner, alle möglichen Leute kamen und sie sind heil geworden. Ist das nicht großartig? Die Botschaft gilt auch uns, wir können heil werden, egal wer wir sind. Auch wenn wir es 178 Mal schon gehört haben. Heute Abend ist der letzte Evangelisationstag in dieser Reihe. Mache heute ernst. Verpasse diese Gelegenheit auf keinen Fall. Komme zu diesem Jesus und mache die Sache fest, damit die ewige Wohnung auch für dich gilt, wo ewig dir die Sonne scheint, damit du nicht in den Kohlensack musst. Das ist die Alternative nämlich. Du musst wissen, wie die Alternative ist. Darum komme und werde ein Nachfolger Jesu. Und ich verspreche dir, dieser Jesus ist ein milder Jesus. Wer mit seiner Schuld und Sünde kommt, er vergibt alles, woher wir auch kommen, von welchem Denksystem wir kommen, von welcher Lebensweise wir kommen, von allem. Er ruft uns. Auch wenn wir sagen, wir sind Christen, sind doch keine Christen, weil wir der ganzen Bibel ja gar nicht geglaubt haben. Da müssen wir auch umkehren. Dass wir uns Christen nennen, hilft uns absolut gar nichts. Wir brauchen den Herrn Jesus als unseren Herrn in unserem Herzen. Das und nur das wird uns helfen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Entscheidung. Mit fliegenden Fahnen zu diesem Jesus zu kommen und heute nach Hause zu gehen als ein Kind Gottes. Und sich zu freuen auf den Tag, wenn wir das Erbe in Empfang nehmen. Wir sagen können, Herr, jetzt danke dir dafür. Jetzt sehe ich das alles, was du mir alles versprochen hast in deinem Wort. Und dieser Tag wird kommen, wo wir das sehen werden, wenn wir ihn annehmen. Sonst sehen wir nur in die Finsternis. Aber auch dort müssen wir ewig sein. Die Entscheidung liegt jetzt bei uns. Gott sagt, ich habe dir vorgelegt, Leben und Tod, entscheide du. Diese Entscheidung kann ich niemand abnehmen, die muss jeder selber treffen. Und zwar deswegen, weil Gott uns einen freien Willen gegeben hat, auch von seiner Schöpfungsordnung her, dass wir diese Entscheidung selber treffen. Zum Heil können wir nichts beitragen, aber unsere Entscheidung, die können wir ihm geben. Wir wollen ihm danken, dass er uns das so einfach macht Und das kann er auch nur deswegen tun, weil er Gott ist. Dass er uns so ruft mit seiner Liebe, diese große Liebesgeschichte Gottes an uns, wo wir auch mit gemeint sind. Wir wollen ihm dafür danken und ich bitte, dass wir uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, wenn wir vor dir stehen, kommen wir aus dem Staunen nicht raus, wer du bist. Du bist der allmächtige Gott in Person. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn des ewigen Vaters. Herr Jesus, du bist der Schöpfer dieser Welt und allen Lebens. Jetzt wissen wir es. Du hast uns diese Information gegeben und nur du allein bist kompetent darin. Danke, dass wir das jetzt wissen dürfen. Aber Jesus, hilf uns auch, dass wir die richtige Schlussfolgerung daraus ziehen. Wir haben auch erkannt, dass du unser Retter bist. Wir haben erkannt, dass wir dich brauchen, um das Ziel, den Himmel zu erreichen. Hilf uns, Herr, dass wir diese Entscheidung heute festmachen und bei dir das ewige Leben finden. Und zwar heute, am letzten Tag dieser Veranstaltungsreihe. Herr, hilf uns darin, dass wir unser Herz nicht verstocken und wieder so nach Hause gehen, wie wir gekommen sind. Herr, hilf uns. Amen.